sowieso ein schweres Thema. Es betrifft dann die ganze Familie, es betrifft das ganze Umfeld, wenn ein Hund nicht stressfrei alleine bleiben kann, wenn man einfach nicht mehr Freunde treffen kann, wenn man nicht mehr ganz normal sein Leben leben kann, eben weil man nicht weiß, wie soll man das jetzt mit dem Hund organisieren. Sie ist eigentlich der Hund, den ich anfangs in ihr gesehen habe. Aber das erreicht man nicht, indem man einfach mal ausprobiert, in den Wald zu gehen, sondern das sind ganz, ganz viele kleine Zwischenschritte, die letztendlich dazu führen, dann an diesem Ziel ankommen zu können.
Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Im Herzenhund Podcast. Mein Name ist Nadine Weisheimer und ich bin sozusagen Herz, Hand und Mund von Im Herzenhund. Ich habe eine Hundeschule online und in Mönchengladbach und einen Blog, in dem ich mein Wissen rund um Hunde und das Zusammenleben mit dem Hund teile. In dieser ersten Staffel von Im Herzenhund Podcast geht es um das Thema Hundegeschichten und ich lade mir für jede Folge einen Gast ein, mit dem ich zusammen über die ganz besondere eigene Geschichte mit dem eigenen Hund oder auch mit mehreren eigenen Hunden sprechen möchte, damit einfach Menschen, die da draußen vielleicht in einer ähnlichen Situation sind und sich fragen, Mensch, was kann ich noch machen? Ich habe keine Ahnung, ich bin vielleicht sogar verzweifelt, dass die Mut fassen können, dass die sich anhören können, wie ein Weg, ein gemeinsamer Weg vielleicht aussehen kann. Ja, und dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit meinem Gast für diesen Monat. Jetzt geht's los. Hallo liebe Rike, herzlich willkommen beim Im Herzenhund Podcast. Ich freue mich total, dass du heute hier dabei bist und deine Geschichte uns gerne einmal erzählen möchtest. Vielleicht, damit die Zuhörer dich ein bisschen kennenlernen können und deine Hündin, stell dich doch einmal kurz vor.
Ja, ich bin Rike Kranefeld. Ich bin Hundetrainerin und Verhaltensexpertin. Und ja, ich habe eine Hundeschule ganz normal und freue mich sehr, dass ich hier eingeladen wurde, meine Geschichte mit meiner Hündin Nina zu erzählen. Genau.
Ja, ich freue mich sehr, dass du dich bereit erklärt hast, weil das Thema, glaube ich, bei ganz vielen Menschen präsent ist und oft auch in einer Art und Weise, wie man es eigentlich nicht vermutet. Ja, wir wollen uns heute ein bisschen über Trennungsstress unterhalten oder Trennungsangst. Da gibt es ja ganz verschiedene Vokabulare, die man sozusagen dafür verwendet, was manchmal dann auch die Abgrenzung schwierig macht. Ja, wo beginnt das? Wo hört das auf? Magst du vielleicht ein bisschen erzählen, wie so eure Ausgangssituation war oder wo ihr gestartet seid?
Ja, also die Lina ist im September 2017 zu mir gekommen. Mhm. Die war eine Abgabe von einer überforderten Kundin, die bei mir im Training war und eigentlich wegen Jagdersatztraining gebucht hatte. Und Lina hatte ursprünglich in Griechenland an einem Strand gelebt in ihrem ersten Lebensjahr gemeinsam mit ihrem Bruder. Und die Hunde sind dort in Griechenland überfahren worden und haben dann am Straßenrand gesessen und sind dort gefunden worden, sind dann in einer Tierklinik gelandet. Danach sind sie in einer Auffangstation gelandet und dann nach Deutschland geflogen worden und dann noch mit dem Auto transportiert worden. Und dann ist sie von ihrem Bruder getrennt worden, mit dem sie praktisch die ersten anderthalb Lebensjahre Seite an Seite zusammen war. Mhm. Und sie ist hier vermittelt worden. Und Lina war vollkommen überfordert davon, überhaupt in geschlossenen Räumen zu leben. Sie war überfordert davon, an der Leine zu gehen. Die Kundin kam bei mir auf den Hundeplatz und der Hund sprang sie ausdauernd an und biss ihr oben in die Schultern. Und die Schleppleine, die am Hund war, war x-mal geknotet, weil sie alle Leinen durchgebissen hat, weil sie irgendwie mit der Einschränkung nicht zurechtkam. Ja, und die Kundin hat geweint und hat gefragt, ob es verwerflich wäre, einen Hund wieder abzugeben. Also Lina war erst seit 3 Wochen bei ihr gewesen Und ich muss sagen, ich habe den Hund kennengelernt und ich kannte sie ja schon vorher aus dem Erstgespräch und ich fand Dina super. Das hört sich jetzt so ein bisschen seltsam an, aber ich sage mal vom Grundcharakter her oder auch so, wie sie jetzt mittlerweile ist, nachdem wir diese ganze Geschichte miteinander gehabt haben, ist das ein mega toller Hund. Und also sie kommuniziert sehr fein, sie ist sehr sensibel. Und sie ist wirklich ein sehr, sehr netter, aggressionsfreier Hund. Und insofern habe ich damals gedacht, ach komm, na, das schaffst du. Ich hatte vorher schon eine sehr schwierige Hündin gehabt. Also ich lebe mein ganzes Leben schon mit Hunden. Und hatte 2008 eine Hündin auch von überforderten Vorbesitzerinnen übernommen, die vorher 4 Jahre in einem überfüllten Zwinger in Polen gesessen hatte und dann nach Berlin gekommen ist. Und die beiden Vorbesitzerinnen waren auch überfordert von dem Hund und Ella hatte sehr, sehr viel Angst und Aggressionsverhalten gegenüber anderen Hunden. Und mit Ella hat das super geklappt. Und es ist ein ganz, ganz toller Hund geworden. Als ich Lina kennengelernt habe, habe ich gedacht, komm, das schaffst du. Aber mir war nicht bewusst, auf wie vielen Ebenen sie Probleme hatte. Und wie herausfordernd das Ganze eigentlich dann letztendlich werden wird. Weil es war nicht nur die Geräuschangst, die sie hatte. Also wir haben auch Luftgewehrkugeln im Nachhinein in ihrem Körper gefunden, im Röntgen. Sprich, sie ist in Griechenland auch angeschossen worden. Dann ist sie da überfahren worden. Sie hatte halt so eine traumatisch bedingte Geräuschangst auf bestimmte Frequenzen. Also gar nicht unbedingt, wenn einem jetzt ein Topf in der Küche runterfällt. Das stört den Hund überhaupt nicht. Die wirkt total angstfrei. Auch Staubsauger oder sowas interessiert sie gar nicht. Aber so ein leises metallisches Geräusch irgendwo und sie hat wirklich Panik bekommen und ist mir quasi so weggekippt. Und ich kenne mich mit Angst bei Hunden aus, aber mit so traumatisch bedingten Ängsten kannte ich mich bis dahin nicht aus.
Das ist ja wahrscheinlich auch alles, sind ja auch alles Dinge, die du erst so nach und nach festgestellt hast, ne?
Ja,
Also die ist
genau.
dir vorgestellt worden mit Jagdverhaltens
Genau.
Herausforderung und dann hast du
Genau.
gesagt, okay, ich nehme mich dem Ganzen an und dann hat sich das so nach und nach gezeigt, dass es eben in ganz vielen Bereichen Herausforderungen gibt, auch im körperlichen Bereich.
Überall, genau. Die Geräuschangst spielt auch eine entscheidende Rolle zum Thema Trennungsstress. Da komme ich gleich noch dazu, weil sie unglaubliche Angst vor Geräuschen hatte, die durch Wände kommen. Auch eben, weil sie es nicht gewöhnt war, im Haus zu leben. Und irgendwelche Frequenzen, die von außen kamen, die haben halt auch zu Panikattacken geführt. Und das ist natürlich sehr schwierig, einen Hund in die Entspannung zu bringen, wenn er getrennt ist, wenn er gleichzeitig diese Panikattacken bekommt. So, ne? Wie gesagt, mir war es alles nicht klar. Ich habe mein Leben lang eigentlich, gut, als Kind hatte ich einen Pudelmischling, aber ab da hatte ich immer selbstständig denkende Jagdhunde, Windhundmischlinge. Und Lina ist halt so ein griechischer Stöberhund, entsprach so voll meinem Beuteschema. Jagdverhalten trainiere ich sehr, sehr gerne dran. Ich fand sie einfach ganz wunderbar, sagen wir mal so. Und ich habe sie auch eine Woche lang quasi jeden Tag abgeholt bei der Vorbesitzerin. Und habe sie in Anführungsstrichen getestet, habe noch eine Freundin eingeladen, die halt auch Trainerin ist, dass sie auch nochmal mit drauf guckt, habe sie mit unserem damaligen Zweithund sehr sorgfältig vergesellschaftet in dieser Woche, weil mir das sehr wichtig war, dass sich die beiden Hunde gut verstehen. Und war mir nach einer Woche dann, das war mir klar, dass ich diesen Hund übernehmen werde, dass ich die toll finde. Und ja, so ist es dann gekommen. Und wie gesagt, diese ganzen Probleme, die haben sich erst nach und nach im Zusammenleben herausgestellt. Und es war eigentlich dann so, dass eine Katastrophe nach der anderen passiert ist. Also ich habe den Hund übernommen und war total verliebt und habe gedacht, ja, komm, Trainingsplan und jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. Und dann hat sie langsam so schrittweise ihr Köfferchen ausgepackt. Und gut, bei ihr war es jetzt kein Köfferchen, sondern wirklich.
Eine
Es
ganze
waren sehr tiefe
Ladung.
Koffer, genau, eine ganze Ladung Koffer, klappte dann so hinterher. Und letztendlich war es dann so, dass also dann der Status quo, der sich dann praktisch herausgestellt hat, war, dass sie keine Sekunde alleine bleiben konnte, dass sie überhaupt nicht zur Ruhe gekommen ist, tagsüber, also wirklich gar nicht. Sie ist mir die ganze Zeit fiepend hinterhergelaufen. haben sie dann direkt umbenannt in Tini-Nachname Tuss.
Oh ja.
Und ja, ich hatte schon Phantomfiepen sozusagen. Ich habe dann abends meine Mitbewohnerin gefragt, sag mal, fiept die noch? Sie sagt, nein, die fiept nicht mehr. Ich sage, ich höre es aber noch. Und also es war wirklich, sie war sehr, sehr anstrengend. Dann hat sich herausgestellt, dass es eigentlich überhaupt nicht möglich war, mit ihr spazieren zu gehen. Weil sie so aufgeregt war und so reaktiv auf Geräusche war, dann war sie sehr reaktiv auf andere Hunde. Und zwar auch in der Form, dass sie feststand im Tunnel und nicht mehr ansprechbar war und auch nicht mehr umzuorientieren war. Es ging gar nichts. Und dass sie vollkommen explodiert ist und einfach nur geschrien hat, wenn sie andere Hunde gesehen hat. Was ich persönlich überhaupt nicht nachvollziehen konnte, weil im Freilauf war sie einfach super gut verträglich. Ich habe sie mit unserem Zweithund vergesellschaftet auf dem Hundeplatz und habe gedacht, wow, was für ein toll kommunizierender Hund. Den kannst du in der Hundeschule mitlaufen lassen, die kann Trainingsbegleithund werden. Und, aber an der Leine auf der Straße ging wirklich gar nichts. Und ich habe sie dann auch nicht mehr vom Fleck bekommen, die wiegt 27 Kilo. Ich konnte sie eigentlich nur im Geschirr halten und sie schreien lassen. Was mich sehr frustriert hat.
Ja,
Genau, Auto fahren
verständlich.
konnte sie nicht. Ja, es war wirklich auch für mich als Trainerin sehr schwer, weil ich ja eigentlich wissen müsste, wie es geht. Und so. Und da war ich dann aber so, okay, ich weiß es nicht, obwohl meine vorherige Hündin wirklich mit Aggressionsverhalten anderen Hunden gegenüber kam. Auto fahren konnte sie nicht. Gar nicht. Sie hat sie dann in der Box gekreiselt und gebellt und war total gestresst. Sie konnte auch nicht im Auto alleine bleiben. Sie kam zu Hause nicht zur Ruhe, die Geräuschangst. Und um jetzt aufs Thema Trennungsstress zu kommen, die Problematik ist ja, dass eigentlich, also wenn man einen Trennungsstress hat, ist ja die allererste Maßnahme, Management zu machen. Dass ich gucke, welche Hundetagesstätten, welche Gassi-Services, welche Netzwerke kann ich mir aufmachen, um erstmal den Druck daraus zu nehmen, so dass der Hund versorgt ist und ich meinem ganz normalen Alltag nachgehen kann. Und anfangs war ich da auch sehr zuversichtlich und ich habe da eigentlich große Netzwerke gehabt, als ich den Hund übernommen habe, weil ich immer Hunde hatte. Ich habe halt auch im Freundeskreis immer Leute gehabt, die meine Hunde auch nehmen konnten. Ich hatte meine Mitbewohnerin, also mit meiner alten Hündin war es auch gar kein Problem, mal eine Woche irgendwo auf Fortbildung zu fahren. Und der Hund ist einfach zu Hause geblieben, weil die war zu Hause gut versorgt. Und jetzt war es aber so, dass es mit Nina alles nicht möglich war, weil sie eben für die Leute nicht handelbar war. Auch mal nur eine kurze Gassi-Runde zu machen, war so schwierig, dass niemand sie nehmen konnte. Ich habe das anfangs noch probiert und habe sie zum Beispiel mal zu einer Freundin gebracht, weil ich abends weggehen wollte. Ich war verabredet und habe dann gedacht, gut, dann bringe ich sie zu ihrer Freundin. Und dann war letztendlich war es so, dass allein der Weg vom Auto bis zum Haus der Freundin schon so anstrengend war für Lina. Völlig aufgeregt, weil die Freundin ist auch Hundetrainerin. Die hat Lina dann übernommen. Ich war 2 Stunden weg, bin wiedergekommen. Und letztendlich saßen die beiden auf dem Sofa. Meine Freundin hat den Hund durchgehend gefüttert, weil die totale Angst hatte vor Geräuschen, die da in der Wohnung durch die Wände kamen. Und dann war klar, okay, ich kann sie nicht mal eben irgendwo 1 Stunde oder 2 Stunden hingeben. Und ja, und das war dann letztendlich die besondere Herausforderung für mich, dass ich quasi ja so stark gebunden war an diesen Hund, eben weil sie nicht alleine bleiben konnte. Dass ich ja mein eigentliches Leben nicht mehr leben konnte. Also sowohl was jetzt Arbeit angeht, Sozialkontakte angeht, ganz normale Tätigkeiten, die man immer so macht, einkaufen, Arztbesuche etc., war immer mit einem sehr hohen organisatorischen Aufwand verbunden. Und dann war es halt auch letztendlich so, dass meine Mitbewohnerin, mit der ich Jahre sehr gut zusammengelebt habe, mit beiden Hunden dann auch ziemlich schnell entschieden hat, dass ihr das zu anstrengend ist. Und sie ist dann leider ausgezogen und dann war ich komplett alleine mit dem Hund. Und, das war schon, ja, das war schon sehr schwer. Also
Ja,
es war
das
schon
glaube
sehr, sehr
ich.
schwer.
Ja.
Genau.
Ich kann mir auch vorstellen, dass wenn man Also, dass ein Hund sich so stark verändert im Vergleich zu dem, wie man ihn anfangs kennenlernt und dann nach und nach quasi sein Köfferchen auspackt, hast du es genannt. Das ist ja etwas, das mit Tierschutzhunden sehr häufig passiert. Natürlich nicht in diesem Ausmaß. Und ich kann mir vorstellen, dass viele jetzt drüber nachdenken, okay, wenn sich da so viele Dinge gezeigt haben, wo fängt man da an? Ja, also wie kriegt man da jetzt eigentlich einen Fuß in die Tür? Weil es sind ja so viele verschiedene, ich nenne es jetzt mal Baustellen, es ist nicht bös gemeint, ja, weil ein Hund ist keine Baustelle, aber es sind einfach so viele verschiedene Herausforderungen, die man ja getrennt, man kann ja nicht alles gleichzeitig angehen, ne? Und ja, wie hast du das priorisiert?
Ja, also das ist tatsächlich ein Zusammenspiel aus ganz, ganz vielen kleinen Stellschrauben gewesen. Also, und die Schwierigkeit bei solchen Hunden ist die, überhaupt erstmal die Stellschrauben in die Hand zu bekommen. Dass man, also ich bekomme einige von ähnlichen Hunden mittlerweile ins Training, die Leute finden mich. Ich habe jetzt schon sehr viele Geschichten halt beruflich, wo ich Menschen begleite, die einen ähnlichen Hund haben, der ähnlich überaufgeregt ist, der ähnlich wenig alltagskompatibel ist, mit schweren Geräuschängsten oder mit Ängsten vor anderen Hunden und mit Trennungsstress. Und auch da gilt es immer zu gucken, welche Stellschrauben bekomme ich in die Hand. Und da muss man sagen, es sind natürlich einerseits Trainingsmaßnahmen, Trainingspläne, die man machen muss. Okay, das kann ich, das ist mein Beruf. Damit habe ich dann auch natürlich sofort angefangen, von Tag 1 an. Und die zweite Seite ist immer, immer, immer die Gesundheit. Also gesundheitliche Faktoren sind so entscheidend, auch gerade beim Thema Geräuschangst und auch gerade beim Thema Trennungsstress. Ich kann das nicht oft genug betonen, wie wichtig das ist, die Gesundheit abzuklären. Und auch nach und nach zu gucken, was ist da los.
Das heißt, du hast es festgestellt, so und so sieht's aus. Und dann hast du gleich gesagt, okay, ich habe meinen Trainingsplan, aber ich komme da jetzt an die Stellschrauben gerade nicht so richtig ran oder ich habe da auf jeden Fall große Hindernisse zu überwinden. Und dann ist mein nächster Schritt, jetzt gehe ich den Hund mal gesundheitlich abchecken.
Genau, das hatte ich eigentlich direkt schon von Beginn an gemacht. Also das habe ich schon gemacht, bevor sie ihr Körperchen ausgepackt hat, in Anführungsstrichen. Okay. Ich kooperiere hier sehr eng mit einer Tierarztpraxis, die ich außerordentlich schätze. Und ich habe den Hund eigentlich ziemlich direkt dort vorgestellt, um nochmal ein großes Blutbild und Mittelmeercheck zu machen. Das ist zwar alles mitgekommen über den ursprünglichen Verein, also die Vorbesitzerin hatte mir alle Befunde natürlich mitgegeben.
Ja, super.
Aber ich habe dem nicht ganz über den Weg getraut, weil da standen halt dann die Laborergebnisse und oben rechts war mit Kugelschreiber ihr Name und ihr Geburtsdatum auf den Laborbogen geschrieben. Und dann habe ich gedacht, komm, das checkst du jetzt nochmal durch und vor allen Dingen dann auch so Sachen wie Herzwürmer, also Griechenland, Herzwürmer, Lungenwürmer und natürlich die üblichen Mittelmeerkrankheiten. Schilddrüsenwerte habe ich direkt ein komplettes Profil gemacht. Und da habe ich erstmal angefangen. Aber da muss ich sagen, das habe ich mit meiner vorherigen Hündin, die da aus Polen kam, genauso gemacht. Weil man muss einfach bedenken, dass die Tierschutzhunde häufig aus einer sehr, sehr schlechten Haltung stammen, dort eventuell auch mangelernährt wurden und eben auch irgendwelchen Umwelteinflüssen ausgesetzt wurden, die krankmachend sind. Und das kann ich auch nur jeder Person empfehlen, die jetzt hier zuhört. Wenn ihr einen Hund übernehmt, mit welcher Vorgeschichte auch immer, ist es ganz wichtig, als erstes einmal den Hund dem Tierarzt vorzustellen und einmal reinzugucken, zumindest ein großes Organprofil zu machen. Und bei Hunden, die aus dem Mittelmeerraum kommen oder aus Risikoländern in Anführungsstrichen, würde ich auch immer empfehlen, nochmal einen Mittelmeertest zu machen. Gerade wenn Verhaltensauffälligkeiten bestehen. Weil auch die Mittelmeerkrankheiten können natürlich dazu führen, dass die sich auf der Verhaltensebene irgendwo niederschlagen.
Ja.
Gesundheit und Verhalten ist einfach untrennbar miteinander verbunden. Und also auch bestimmte Zeckenkrankheiten zum Beispiel können sogar als Aggressionsverhalten dann irgendwo nochmal sichtbar werden. Genau, das habe ich als erstes gemacht. Und also dazu muss man sagen, ich war 3 Wochen nach der Übernahme von Lina. Ich hatte damals eine große Fortbildung gebucht. Also schon hatte ich schon 1,5 Jahre, bevor Lina zu mir kam, gebucht. Das waren die drei Teile Verhaltenstherapie bei Ute Blaschke-Berthold. Und dieser dritte Teil, der kam dann halt, kurz nachdem ich Lina übernommen habe. Ich wusste ja nicht, dass ich Lina übernehmen werde.
Ja.
War ja mehr oder weniger zufällig. Gut, und dann war es so, dass ich Lina mitgenommen habe zu Ute. Und wir saßen im Seminarraum und ich hatte eine Box unter dem Tisch und über dem Tisch hing auch eine Decke und es war alles total nett gemacht und cozy. Aber Lina kam überhaupt nicht zur Ruhe und Ute kam dann halt auch in der Mittagspause zu mir und hat gemeint, dass ich auf jeden Fall mit Lina eine Tierärztin für Verhaltensmedizin mit ins Boot holen sollte und hatte mir dann auch ein Post-it auf meine Unterlagen geklebt mit einer Empfehlung. Ich bin halt auch dann von Anfang an praktisch, habe ich mich von der Seite halt auch genähert, dass ich mich dann mit der Tierärztin getroffen habe, die war zufällig hier im Berliner Raum. Und dann war es leider so, dass meine Hündin anfangs sehr schlechte Nierenwerte hatte. Ich hatte die Blutwerte ja schon gemacht, wie gesagt. Und sie meinte, ja, da können wir jetzt erstmal nicht viel machen, weil der Hund so schlechte Nierenwerte hat.
Ah, okay. Das heißt, nicht viel machen bedeutet, wir können jetzt medikamentös da nicht einschreiten, weil die Niere diese Medikamente nicht verstoffwechseln könnte.
Exakt.
Okay.
Genau. Und das war natürlich, also wie gesagt, es kam dann eine schlechte Nachricht nach der nächsten. Und für mich war es auch ein Schocker, weil ich meine vorherige Hündin halt wegen einer schweren Niereninsuffizienz letztendlich gehen lassen musste. Und jetzt habe ich einen jungen, anderthalbjährigen Hund übernommen mit sehr schlechten Nierenwerten. Ja. Das hat mich persönlich auch sehr betroffen gemacht. Letztendlich sind ihre Nieren super. Wir haben sie natürlich auch beschallt. Das ist alles gut. Die Werte sind auch wieder gut. Warum auch immer sie da in dem einen wirklich so schlecht waren. Aber egal. So haben wir uns dem genähert. Und dann vom Trainerischen her habe ich das halt so gemacht, dass ich hier in der unmittelbaren Umgebung des Hauses nur ganz kurze Spaziergänge gemacht habe mit sehr vielen Wohlfühlinseln auf der Strecke und immer dieselben Abfolgen, also Inselspaziergänge ganz klassisch und dann halt entsprechend Trainingstools genutzt habe, um den Hund in die Entspannung zu bringen. Also mein allererstes Ziel war Entspannung, 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 egal wie. Und da sie ja ein sehr aktiver Jagdhund ist und natürlich dann auch entsprechend Freilauf brauchte und Bewegung brauchte, bin ich dann mit ihr regelmäßig auf ein großes Trainingsgelände gefahren, das mir zur Verfügung steht, was auch sicher eingezäunt ist, wo sie dann einfach rennen konnte, brettern konnte. Das ist total reizarm gelegen, da ist rundherum nichts, auch keine Geräusche. Und jetzt so im Nachhinein denke ich, wenn ich dieses Gelände nicht zur Verfügung gehabt hätte, wenn ich die Möglichkeit nicht gehabt hätte, dann wäre das alles nicht gegangen. Weil ich hier in der unmittelbaren Umgebung des Hauses eben nicht mit ihr spazieren gehen konnte, weil sie viel zu aufgeregt war. Ich konnte auch noch nicht mal in den Stadtpark gehen, der wildarm ist. Sie hat auf alles reagiert. Sie hatte ein extrem übersteigertes Jagdverhalten. Also sie wollte wirklich alles jagen, egal ob das jetzt ein Schmetterling war oder eine Fliege in der Wohnung war, stand sie wirklich aufrecht an der Wand, ist wirklich die Wände hochgegangen. Sie jede Bewegung, jeden Vogel, alles. Und wenn ein Eichhörnchen vorbeigelaufen ist, dann ging gar nichts mehr, dann stand sie wirklich schreiend auf den Hinterbeinen. Und deswegen habe ich die Spaziergänge hier erstmal nur sehr reizarm in einem sehr ruhigen Wohngebiet gemacht und habe mich auch noch gar nicht an welchen anderen Gegenden genähert, hatte sehr viele Entspannungsinseln auf dem Weg und bin ansonsten mit ihr auf den Hundeplatz gefahren, damit sie da rennen konnte und damit ich da ein bisschen was mit ihr üben konnte. Da auch schon mal ein bisschen Grundgehorsam aufgebaut, sowas wie Rückruf, Stoppsignal. Andere Sachen, kleine Target-Übungen, kleine Tricks, einfach um auch mit dem Hund in eine Beziehung zu kommen und auch mal ein bisschen was Schönes mit ihr zu machen.
Genau. Ja.
So war dann die trainerische Seite ganz am Anfang. Und zu Hause von Tag 1 an natürlich jetzt, was den Trennungsstress angeht, eine Entspannungszone eingerichtet, Entspannungssignale etabliert. Nur da bin ich dann auch nicht weitergekommen.
Wegen dieser Angst oder wegen dieser starken Reaktion auf Geräusche?
Ja, auch weil der Hund einfach insgesamt viel, viel zu aufgeregt war. Also sie stand so dermaßen unter Strom, man konnte sie wirklich durch Wände spüren von ihrer Atmosphäre her, so wie sie unter Strom stand. Und dann ging es halt immer weiter, was jetzt die Gesundheit anging. ist so nach und nach immer mehr zum Vorschein gekommen, wie viele Gesundheitsbaustellen dieser Hund eigentlich hatte. Also, und da kann ich auch nur jeder Person, die jetzt hier gerade zuhört, raten, bleibt dran. Lasst den Hund untersuchen, lasst euch eventuell eine gute Tierarztpraxis empfehlen, wenn eure eigene Tierärztin, euer eigener Tierarzt da nicht mehr mitgeht. Und manche Tierärzte scheuen sich dann ein bisschen davor, so viele Untersuchungen noch zu machen. Oder denken, ja, warum, du musst den Hund doch einfach nur erziehen, so nach dem Motto.
Ja.
Und aber ich kann nur jedem raten, da noch mal weiter zu gucken. Also ich kann ja vielleicht mal zusammenfassend sagen, was dann noch alles aufgetreten ist, was wir noch alles gefunden haben im Hund und was halt auch diesen Grundstress dann letztendlich verursacht hatte, der im Hund war.
Ja, gerne.
Und zwar haben wir einmal, also die Schilddrüsenwerte waren halt verschoben. Aber jetzt auch nicht so, dass man jetzt denkt, okay, ist eine klassische autoimmune Schilddrüsenunterfunktion. Dennoch haben wir sie natürlich erstmal supported mit L-Thyroxin, weil die Werte eben schlecht waren. Aber ich habe schon, als ich die Werte gesehen habe, habe ich schon gedacht, okay, da wird noch mehr dahinter stecken. Und dann, was halt dazu kam, waren halt Verdauungsprobleme. Dann hat sich herausgestellt, dass sie schwere Allergien hat, schwere Futtermittelallergien. Und dann ging es auch erstmal darum, die ganze Fütterung entsprechend anzupassen und da zu gucken, an allen Schrauben zu drehen. Und das Verhalten wurde dann schon ein bisschen besser, aber immer noch nicht so, wie man sich das eigentlich gewünscht hätte. Ja, und dann habe ich es mir einen Tag mal aufgefallen, da war sie aber schon seit einem Jahr bei mir, dass sie so ganz kurz mit der einen Hinterpfote ihre Lefze berührt hat, sich ganz kurz die Pfote angeguckt hat und die Hinterpfote wieder abgestellt hat. Da habe ich gedacht, Mensch, was ist das? Warum macht die das? Warum ganz kurz nur eine so eine Bewegung an der Lefze und dann hat sich die Pfote angeguckt. Und ich weiß, wenn Hunde irgendwo hingucken, wenn sie sich zum Beispiel auf die Hüfte gucken oder auf die Pfoten gucken, dass das durchaus schon ein Anzeichen dafür sein kann, dass Schmerz im Hund ist irgendwo. Na gut, meine eigene Tierärztin war leider im Mutterschutz und dann bin ich zu einer anderen Tierärztin. Ich hatte natürlich selber schon mit den ganzen Traum angeguckt und konnte halt nichts entdecken und die Tierärztin konnte halt auch nichts entdecken und hatte gemeint, naja, vielleicht sind die Ohren irgendwie entzündet, aufgrund der Allergie und hatte dann nochmal die Ohren gereinigt. Aber mir hat das irgendwie keine Ruhe gelassen und dann musste ich halt noch 3 Monate warten, bis ich einen Termin bei meiner eigenen Tierärztin bekommen habe und die hat auch nochmal reingeguckt und sie konnte halt auch nichts, von außen war nichts erkennbar. Ob der Hund irgendwo Schmerzen hat, Zahnprobleme hat, aber sie meinte, sie hätte so ein komisches Gefühl. Und dann hat sie mir halt vorgeschlagen, pass auf, bring den Hund vorbei, wir legen die schlafen, wir röntgen sie einmal komplett durch, wir machen auch ein Dentalröntgen und dann rufe ich dich an und dann kannst du vorbeikommen und dann machen wir nochmal komplett Ultraschall und da kannst du dabei sein, da gucken wir uns nochmal alle Organe an. Magen, Darmwände, was ich auch jedem nur empfehlen kann, wenn ein Hund ernährungsbedingt Probleme hat, dass man da auch nochmal einen Ultraschall macht. Ja, gut gesagt, getan, den Hund schlafen gelegt und dann rief ich ihn nicht an. 1 Stunde gewartet, 2 Stunden gewartet, 2,5 Stunden gewartet und dann habe ich gedacht, Mensch, ich muss zur Praxis. Und dann bin ich dahin und dann haben die mir die Tür aufgemacht und dann sagte sie zu mir, Rike, es tut mir leid, ich hatte überhaupt keine Zeit, dich anzurufen. Ich habe 2,5 Stunden gebraucht, um 3 Zähne zu entfernen. Und dann hat sich herausgestellt, dass Lina halt so eine ähnliche Erkrankung wie bei Katzen hat. Bei Katzen heißt das Fall, bei Hunden heißt das Crawl mit C am Anfang. Und es ist quasi, also die Ursache ist unbekannt, aber die Hunde haben eine Entzündung in den Zahnwurzeln, im Kiefer, die von außen nicht sichtbar ist. Und es war halt so, dass 3 Backenzähne, 2 oben rechts und einer oben links, so stark mit dem Kiefer in einer Entzündung verwachsen waren, dass man die nicht mehr ziehen konnte. Also musste die Zähne praktisch in Einzelteile zerlegen und dann auch Teile des Kieferknochens mit entfernen,
Oh je.
um die zu ziehen. Und das war von außen nicht sichtbar. Und jetzt im Nachhinein ist ja kein Wunder, dass dieser Hund so elektrisch war und auf alles so stark reagiert hat.
Ja.
Wer weiß, vielleicht ist diese Entzündung auch erst nach der Übernahme, so nach und nach entstanden. Viele Hunde zeigen ja ihre gesundheitlichen Probleme erst, wenn sie aus dem Stress rauskommen. Das ist halt auch so eine
Genau.
Sache, wenn man jetzt den Tierschutz übernimmt und dann merkt er auf einmal, oh, hier bin ich willkommen, hier komme ich zur Ruhe, hier ist alles gut. Dann erst entwickeln sich praktisch diese ganzen Gesundheitsprobleme oder kommen dann erst zum Vorschein.
Genau, ja.
So, und das war bei Lina auch der Fall. Also, und als wir das entdeckt haben, also sie muss ja so starke Schmerzen gehabt haben und das bestimmt über, also das, da hatte ich sie ja schon seit 1,5 Jahren, als wir das entdeckt haben.
Ja.
Es tat mir im Nachhinein so leid für den Hund, was sie hat durchmachen musste. Und wir haben dann halt auch da im Röntgenbild noch entdeckt, dass sie halt diese Luftgewehrkugeln im Körper hat, dass sie praktisch in Griechenland auch angeschossen wurde, was mir vorher nicht klar war. Und das tat mir halt auch sehr leid. Und dass sie halt alte Verletzungen hat, durch den Unfall, die jetzt auch so überhaupt nicht klar waren. Sie hat halt ein schiefes Becken und ein Bein ist ein bisschen kürzer als das andere, was natürlich auch zu einem Schmerzgeschehen geführt hat. Und insofern freue ich mich eigentlich auch sehr, auch in dieser Hinsicht jetzt hier an diesem Podcast teilnehmen zu dürfen, weil es mir so wichtig ist, dass auch andere Leute, deren Hunde halt aufgeregt sind, deren Hunde schlecht trainierbar sind, wo sie einfach auch nicht weiterkommen im Training und auch nicht mehr weiter wissen und wo sie sehr viel investieren von der trainerischen Seite, aber nicht den Output bekommen, den sie eigentlich erwartet hätten. Guckt nach der Gesundheit. Nehmt das Geld in die Hand, guckt nach der Gesundheit, guckt, was ist da los. Und manchmal ist es halt aufwendig und schwierig, diese bestimmten Stellschrauben in die Hände zu bekommen, aber es macht so viel aus. Ja, letztendlich war es so, und dann haben wir natürlich, dann waren die Zähne raus, da war der Hund diese Schmerzen los, da bin ich nochmal wesentlich besser ins Training gekommen. Und endlich haben die ganzen Trainingsmaßnahmen dann auch funktioniert. Jetzt zum Thema Trennungsstress. Es ist ja so, dass Trennungsstress könnte man auch übersetzen mit dem Wort Trennungsschmerz. Die Hunde empfinden wirklich Trennungsschmerz, wenn sie alleine gelassen werden. Also wenn ein Hund zu Trennungsstress neigt. Und das muss man sich so ein bisschen vorstellen, wie bei uns Menschen Liebeskummer. Und wir alle kennen diesen tiefen Liebeskummer. Ich denke, wir kennen
Ja.
den alle. Wo man richtig auch so ein Gefühl auf der Brust hat, so einen Schmerz in der Brust hat.
Ja.
Und jetzt für einen Hund wie Lina, die halt auch schon viele Trennungen in ihrem Leben erlebt hat, die hat da an diesem Strand gelebt, die wird immer wieder von Menschen versorgt worden sein, die da im Urlaub waren und dann wieder weg waren. Sie hat mit ihrem Bruder zusammengelebt, sie wurde auch von ihm getrennt, sie wurde danach auch durch mehrere Instanzen noch gereicht, in Anführungsstrichen, bis sie bei mir gelandet ist. Sie hatte auch so viele Erlebnisse mit schweren Trennungen. Und für einen Hund wie Lina ist es dann halt so gewesen, sie hat diesen Trennungsstress, Trennungsschmerz gehabt. Und wenn jetzt noch zusätzlich ein körperlicher Schmerz im Hund ist, und man hat auf der einen Seite diesen Social Pain, diesen Trennungsschmerz, und auf der anderen Seite den Physical Pain, den körperlichen Schmerz. Und die beiden Schmerzen teilen sich quasi eine Gehirnregion.
Ja.
Und wenn dann körperlicher Schmerz im Hund ist, ist halt die Problematik, dass der Trennungsschmerz dann sehr stark überwiegen kann, beziehungsweise der Hund überhaupt keine Kapazitäten mehr hat, um den Trennungsschmerz zu verarbeiten und damit zurechtzukommen.
Das ist auch, glaube ich, manchmal was, was unterschätzt wird, ne? Dann, es gibt ja Hunde, die zeigen das gar nicht so dolle. Also die fangen nicht an zu jaulen, zu schreien oder irgendwelche Sachen kaputt zu machen, sondern die liegen vielleicht einfach nur den ganzen Tag vor der Tür, ne? Und das wird dann oft so abgetan, als, naja, ist ja nicht so schlimm, der liegt da ja, ist doch alles in Ordnung. Aber das, was im Hund los ist, wenn der so einen starken, wenn der so eine starke Verlusterfahrung macht und das vielleicht unter Umständen jeden Tag, weil die Menschen jeden Tag mehrere Stunden nicht da sind, dann ist das wirklich eine Schmerzerfahrung. Also es wird ja auch im Gehirn in der gleichen Region, wie du richtig gesagt hast, verarbeitet. Und das ist eine absolut massive Stressbelastung. Und wenn dann noch sowas dazukommt wie bei euch, wo ja die massive Stressbelastung von der körperlichen Seite auch noch da ist, dann ist es klar, also es ist eigentlich ein Wunder, dass die Lina das so gut. Also es heißt gut, aber dass sie das so ausgehalten hat, dass sie das überhaupt aushalten konnte, ist einfach unvorstellbar eigentlich.
Es ist unvorstellbar. Und vor allen Dingen, man hat ihr die Schmerzen nicht angemerkt. Sie war sehr, sehr aktiv. Sie hat auch alles gekaut, sie hat alles gefressen. Sie hat sogar mal Bei einem Hundefreund eine Torgaswurzel, die ja angeblich unzerstörbar sein sollen, hat sie einfach in der Mitte durchgebissen. Und also ich hätte niemals gedacht, dass sie so einen Zahnschmerzen hat. Auch wenn sie gelaufen ist, sie war sehr aktiv. Aber ne, die Hunde, die machen immer einfach weiter. Und was
Ja.
ihren Trennungsschmerz an sich angeht oder ihren Trennungsstress, sie ist tatsächlich einer dieser Hunde, die nichts zerstören. Sie jault nicht, sie bellt nicht, sie zerstört nichts. Sie fällt in eine Art Schockstarre und speichelt. Sie speichelt und leidet still und hat aber unfassbare Angst dabei. Also ich weiß noch, am Anfang bin ich sehr gut ins Training gekommen, was den Trennungsstress anging. Ich habe von Tag 1 die Entspannungszone eingerichtet. Ich habe von Tag 1 an trainiert, so wie man das macht. Und das hat, glaube ich, 1 Monat oder so gedauert. Dann konnte sie absolut stressfrei 4 bis 5 Stunden alleine bleiben. Ich war super glücklich, also es hat super funktioniert. Und ich habe gedacht, ja, das ging ja schnell und konnte ganz normal mein Leben leben. Der Hund war entspannt. Ich habe halt immer auch eine Kamera mitlaufen lassen, um zu gucken, welche Trennungsstressanzeichen sind da, und es war alles gut. Und dann kam einen Tag ein Anruf von meiner Mitbewohnerin, dass Lina zitternd im Flur stehen würde. Sie ist vor mir nach Hause gekommen und sie meinte, was ist passiert? Lina steht ganz dort zitternd im Flur. Ich weiß nicht, was passiert ist. Und danach war es dann so, dass sie solche Angst gehabt hat, dass sie danach, nachdem sie dieses Angsterlebnis hatte, 2 Wochen lang den Raum nicht mehr betreten wollte, an dem sie bis dahin 4 bis 5 Stunden total entspannt alleine bleiben konnte.
Das ist ja auch dieser Verlauf, ne, dass das Training greift und dann so einen
Ja.
plötzlichen Einbruch in Anführungsstrichen gibt. Das ist ja ganz typisch für körperliche Impulse, die da dann auch eine Rolle spielen. Also wenn das jemand jetzt hört und der kann das bei seinem Hund auch beobachten, dann kann man eigentlich ziemlich sicher sagen, bitte geh mal zum Tierarzt mit deinem Hund und vielleicht auch zum Spezialisten.
Genau. Ich habe dann natürlich auch alles unternommen. Ich habe natürlich auch ein Physio ins Boot geholt, eine Osteopathin noch ins Boot geholt. Wir haben den Hund untersucht, aber diese Zahnschmerzen waren einfach nicht erkennbar von außen. Und die waren wirklich erst im Dentalröntgen erkennbar. Meine Tierarztpraxis hat ein extra Dentalröntgengerät. Und erst da wurde sichtbar, welche Probleme der Hund eigentlich hat. Und das ist halt das, wenn man jetzt solchen Hund hat und auch weiß, okay, da werden gesundheitliche Ursachen dahinter stehen. Manchmal geht es total schnell und man hat die Stellschraube direkt in der Hand, meinetwegen schon nach der ersten tierärztlichen Untersuchung, dass klar ist, der Hund hat zum Beispiel eine schwere Gastritis. Das habe ich auch relativ oft bei Kundenhunden, dass die eine Gastritis haben, die bis dahin auch mehr oder weniger unerkannt war. Die Hunde fressen hier mal ein bisschen Erde oder da mal ein bisschen Gras oder sie lecken mal den Teppich ab. Aber eigentlich haben sie sehr starke Schmerzen und solche Stellschrauben hat man recht schnell in der Hand. Und bei Lina war es jetzt so, dass wir einfach nicht die Ursache gefunden haben. Und wir haben sie auch komplett auf den Kopf gestellt und gemacht und getan. Aber leider, ne, die Osteopathin hat auch gesagt, der Hund ist schmerzfrei. Wir konnten keinen Schmerz finden. Und ich war mir eigentlich relativ sicher, dass irgendwo noch ein Schmerz im Hund sein muss. So. Und so kam es dann zustande. Genau.
Ja, ich meine, die Hauptsache ist, dass ihr es gefunden habt.
Ja, letztendlich war es ein großes Glück. Also
Ja.
das war ein großes Glück. Weil natürlich war klar, ich selber war privat sehr, sehr stark eingeschränkt durch diesen Hund. Ich habe sehr viele Freundschaften verloren, Beziehungen verloren, Arbeitskontakte verloren. Es gab Phasen, da konnte ich überhaupt nicht mehr arbeiten, eben weil ich nicht wusste, wie ich das machen sollte mit diesem Hund. Und ich habe sehr viel Geld verloren in dieser Zeit. Es war eine ganz, ganz schreckliche Zeit. Also Trennungsstress kann ein Problem sein, was sehr, sehr viel persönliche Ressourcen frisst. Ich habe natürlich dann auch darüber nachgedacht, ob es vielleicht eine Person gibt, wo der Hund vielleicht besser leben könnte als bei mir. Eben jemand, der im Homeoffice ist, der nicht so viele Außentermine hat, wie ich als Hundetrainerin die habe. Oder wo immer jemand zu Hause ist, auf jeden Fall. Aber da kam dann die Problematik. Ich habe mich tatsächlich auch drum bemüht und habe versucht, eine neue Stelle für Lina zu finden, weil das ist für mich auch klar, wenn die Lebensbedingungen des Menschen und die Bedürfnisse des Hundes nicht zusammenpassen, muss man sich dann auch nochmal die Frage stellen, ist es jetzt überhaupt in Ordnung, diesen Hund so sehr auf die Lebensbedingungen des Menschen anzupassen, obwohl das gegen die Bedürfnisse des Hundes läuft? Stelle ich dann nicht lieber die Bedürfnisse des Hundes in den Vordergrund?
Ja, das finde ich einen ganz wichtigen Gedanken, den du da äußerst. Weil man kann natürlich mit Training viel machen, aber irgendwo ist der Kern, der Charakter, die Persönlichkeit des Hundes sehr wertvoll und die zu verändern ist möglich, aber ist es den Preis wert? Das muss man sich manchmal einmal einfach fragen und ich kann mir vorstellen, dass es für dich auch sehr schmerzhaft war, dir diese Frage zu stellen, ob das jetzt noch in Ordnung ist so.
Das war sehr, sehr schlimm und ich habe zum ersten Mal auch richtig nachvollziehen können, wie sich das anfühlt für Menschen, die darüber nachdenken, ihren Hund wieder abzugeben.
Ja.
Und das ist in der Theorie, klingt das irgendwie, ja, ne, das ist vernünftig, das zu tun, aber emotional ist das eine ganz, ganz schreckliche Sache.
Ja.
Und dann kam halt auch noch dazu, dass ich auch keine Stelle gefunden habe. Der übernimmt schon einen Hund, der weder alleine bleiben kann, noch Auto fahren kann, noch richtig spazieren gehen kann. So. Und es war natürlich auch klar, okay, wenn du als Trainerin schon nicht klarkommst, wer soll denn dann mit dem Hund zurechtkommen? Also die Option ist relativ schnell dann auch wieder rausgefallen. Ich hatte sie längere Zeit in der Vermittlungshilfe und habe versucht, tatsächlich sie nochmal weiter zu vermitteln, weil der Ursprungsverein sich da auch nicht mehr zuständig gefühlt hat, wie auch leider so oft in solchen Fällen. Und ich habe aber niemanden gefunden. Letztendlich sollte es wahrscheinlich nicht so sein, dass ich sie abgebe, aber das kann ich jetzt erst im Nachhinein so sagen.
Ja.
Weil wir haben das ja alles hinbekommen.
Ja, das ist ja das Wunderbare. Ja,
ja, das ist das Wunderbare, genau. Ich habe jetzt genau den Hund, den ich von Anfang an in ihr gesehen habe. Und ich genieße jeden Augenblick mit ihr. Also es war, denke ich, also der entscheidende Faktor in dem Ganzen war, dran zu bleiben, nicht aufzugeben, immer weiterzumachen, mich immer weiter auch fortzubilden, was Trainingsmaßnahmen angeht, immer mehr Werkzeuge auch in die Hand zu bekommen, was das Training mit ihr angeht. Und natürlich dran zu bleiben auf der Gesundheitsseite und da auch immer weiter zu schauen, was können wir hier noch optimieren über Physiotherapie etc. Letztendlich habe ich jetzt einen Hund, sie kann super alleine bleiben.
Ja, toll.
Also wirklich, natürlich wird sie nie ein Hund sein, der so wie andere Hunde einfach sagt, ja, ist kein Problem, dann geh halt, so wie meine alte Hündin das konnte. Aber sie ist wirklich stressfrei dabei und also so 3,5 Stunden sind möglich und das reicht mir auch vollkommen aus. Und insofern, also ich habe das jetzt noch nicht weiter gesteigert. Ich hatte eine Zeit lang mal eine Phase, wo sie bei 2,5 Stunden, mit 2,5 Stunden gut zurechtkam, wo ich so das Gefühl habe, ich komme über diese magische Grenze von 2,5 Stunden nicht hinweg. Aber das hat sich mittlerweile auch erledigt und sie ist eigentlich immer entspannter. Gestern Morgen wollte ich um 8 einkaufen gehen und habe dann gedacht, ach, jetzt erst noch den Hund an seinen Entspannungsort bringen und noch Relaxodoc an und Kamera an. Dann habe ich gedacht, ach, ich sage ja einfach, dass ich gleich wieder da bin und gehe los. Und habe gedacht, probier es doch einfach mal aus und war eine halbe Stunde später wieder da und der Hund ist noch nicht mal aufgestanden, als sie nach Hause kam.
Ja,
lag da und wedelte und sagte, ach, da bist du ja wieder und hat direkt weitergeschlafen. Und ja, das ist natürlich, also da möchte ich auch allen Mut machen, die einen Hund haben, der nicht alleine bleiben kann. Ich weiß es ja aus der Erfahrung mit Kundenhunden. Es ist so ein schweres Thema. Es betrifft dann die ganze Familie, es betrifft das ganze Umfeld, wenn ein Hund nicht stressfrei alleine bleiben kann, wenn man einfach nicht mehr Freunde treffen kann, wenn man nicht mehr ganz normal sein Leben leben kann, eben weil man nicht weiß, wie soll man das jetzt mit dem Hund organisieren.
Ja.
Bleibt dran, holt euch die richtigen Trainingstools, die richtigen Trainingstipps, glaubt dran, dass es funktionieren wird und es wird funktionieren. Es ist halt, Trennungsstresstraining ist so ziemlich eins der anstrengendsten Trainings, die es gibt, wenn man jetzt mit Hunden zusammenlebt, meiner Meinung nach, eben weil es so viel persönlich, also es ist viel Geduld nötig, es ist nicht möglich, dass man das mal eben behebt, sozusagen, aber Wer sich auf diese Reise geben möchte mit seinem Hund und dieses Training angeht, wird belohnt eben durch, ich bleibe dran, ich mache weiter. Und was da auch ganz, ganz wichtig ist, fangt bitte nicht an, die Methoden zu wechseln. Leute, die zu mir ins Training kommen, die haben schon alles einmal ausprobiert. Und im Internet und auch unter Hundemenschen kursieren dann ganz, ganz viele Trainingstipps, was Trennungsstress angeht. Die Leute sind verzweifelt und denken dann, gut, dann probiere ich jetzt mal das aus. Ja, das hat nicht funktioniert. Dann probiere ich jetzt mal das aus. Ja, das hat auch nicht funktioniert. Und bei Trennungsstress ist tatsächlich das Allerwichtigste, sich einen wirklich guten Plan zu machen und den auch von vornherein auf alle Faktoren abzuklopfen, die dazugehören, und dann anzufangen. Und das Tempo bestimmt der Hund. Und sich auch auf diesen Aspekt einzulassen, wo man selber persönlich sehr unter Druck steht, weil man möchte gerne, dass der Hund alleine bleiben kann, weil man möchte wieder rausgehen können ohne den Hund. Aber das Tempo bestimmt wirklich der Hund. Und wer sich Managementmaßnahmen schaffen kann, wer eine gute Hundetagesstätte finden kann, wer gute Hundebetreuer finden kann, etc., zieht euch diese Ressourcen ran, um selber persönlich entlastet zu werden von der Situation. Und das Training an sich funktioniert ja letztendlich so, dass man die Trainingszeiten schrittweise erhöht. Und das heißt, anfangs ist man noch mit dem Hund im selben Raum. Trainingszeit heißt, ich bin mit dem Hund im selben Raum, aber gebe dem Hund keine Aufmerksamkeit. Der Hund hat einen Entspannungsort, der Hund hat trainierte Entspannungssignale. Ich nehme da sehr, sehr gerne Dauersignale. Meine Hündin hat eine Lichterkette, die dafür reserviert ist, und den Relaxodog. Und die Kamera gehört auch zu den Signalen, weil ich die erst dann einschalte, wenn der Hund Trennungszeit hat. Und die kündigt dann durch so ein Surren an, dass sie eingeschaltet ist und positioniert sich im Raum. Und das sind alles Faktoren, die dem Hund sagen, okay, jetzt kommt eine Trennungszeit. Und da ist es wichtig, Maximum Erwartungssicherheit zu schaffen, dass der Hund, also wer Angst hat und wer frustriert ist, und Trennungsstress ist immer so eine Mischung aus Angst und Frust tatsächlich, der braucht in erster Linie Erwartungssicherheit. Wenn ich am Bahnhof stehe und mein Zug kommt nicht, ich gucke auf die Uhr, eigentlich müsste mein Zug jetzt kommen und der kommt nicht. Und es kommt keine Durchsage und es kommt keine Anzeige, dann verliere ich meine Erwartungssicherheit und ich komme in Stress. Wenn dann irgendwann die Durchsage kommt, verspätet sich um 20 Minuten oder eine Anzeige kommt. Oder selbst wenn da steht, verspätet sich um 2 Stunden, dann weiß ich Bescheid, habe Erwartungssicherheit. Okay, ich muss jetzt noch 2 Stunden warten, bis dieser Zug kommt. Aber das macht mir wieder Optionen auf, mit der Situation umzugehen, weil ich dieser Situation nicht so ausgeliefert bin in dem Moment, weil ich einfach weiß, was mich erwartet. Ja. Und darum geht es im Trennungsstresstraining. Und das erreicht man nicht, indem man quasi so, wie das so oft empfohlen wird, dem Hund zu sagen, bleibt und über Einschränkung zu arbeiten und dann aus der Tür zu gehen und wieder reinzukommen und den Hund wieder einzuschränken, so nach dem Motto, du musst da jetzt warten. Weil der Hund hat überhaupt keine Ahnung, was mit ihm passieren wird. Es entsteht 0,0 Erwartungssicherheit. Es entsteht eigentlich nur das Gefühl, okay, dieser Mensch, bevor der aus der Tür geht, wird der irgendwie doof zu mir. Und erhöht den Stress eher. Das, was man auch immer wieder hört und liest, ist möglichst oft dann den Schlüssel in die Hand zu nehmen, damit durch die Wohnung zu laufen, die Schuhe an- und auszuziehen, die Tasche in die Hand zu nehmen, die Jacke in die Hand zu nehmen. So oft, bis der Hund sich daran gewöhnt, dass es immer so ist.
Ja, so nach dem Motto, der merkt ja dann, dass nichts passiert, ne? Aber so ist es ja nicht.
Genau, genau so ist es nicht. Im Gegenteil, also wenn ein Hund so ein bisschen unsicher ist, mag das vielleicht noch funktionieren, aber wenn ein Hund wirklich Trennungsstress hat und frustriert ist und vor allen Dingen auch Angst hat, wenn er alleine bleiben muss, erhöhen solche Maßnahmen Stress. Der Hund wird also kommt immer weiter raus aus der Erwartungssicherheit. Und letztendlich sind diese Maßnahmen in meinen Augen auch tatsächlich aversiv, weil man dem Hund sagt, so, ja, du hast Stress damit, aber ich konfrontiere dich so oft mit diesen Stressauslösern, bis du irgendwann aufgibst, Das ist so, als wollte man jemandem, der eine Spinnenangst hat, einfach eine Spinne auf die Hand setzen und sagen, ja, gewöhn dich dran. So.
Ja.
Und das ist halt so schade, dass halt noch so viele von diesen Tipps kursieren, weil das ist sehr schön trainierbar, wenn man einfach weiß, worum es geht, wenn man die Emotionen des Hundes dahinter verstanden hat. Warum schafft er das nicht, alleine zu bleiben? Es ist nicht so, dass die Hunde uns kontrollieren wollen oder was auch immer kursiert, ne? Der Hund, der hat einfach uns als Bindungspartner und Bindungspartnerin und möchte gern mit uns zusammen sein. Es ist für Hunde einfach absolut biologisch nicht vorgesehen, alleine zu bleiben. Hunde sind obligat sozial lebende Tiere und sie brauchen ihre Bindungspartner. Und eine Trennung vom Bindungspartner bedeutet für jeden Hund eigentlich Stress. Für manche nur ein ganz bisschen Stress und für andere Hunde sehr viel Stress. Und es geht dann einfach darum, dem Hund ganz kleinschrittig mitzuteilen, du bist in Sicherheit. Es ist alles gut, du bist entspannt, auch wenn ich dir mal kurz keine Aufmerksamkeit gebe. Und am Anfang vom Training macht man wirklich nur meinetwegen nur eine Minute und du kriegst keine Aufmerksamkeit. Und dann ist der Mensch steht wieder zur Verfügung. Und das wird kleinschrittig gesteigert, bis ich irgendwann sagen kann, okay, und jetzt gehe ich mal in Richtung Tür und komme zurück und es ist nichts passiert.
Ja, das heißt, du würdest, wenn jemand jetzt feststellt, okay, ich habe dieses Problem mit meinem Hund, dann würdest du auf jeden Fall empfehlen, dass er sich professionelle Hilfe bei jemandem sucht, zum Beispiel vom IBHIV, wo ja auch sichergestellt wird, dass die Trainer dort nicht aversiv trainieren und da auch die Kenntnisse haben, wie man sowas so trainiert, dass es dem Hund dabei gut geht.
Genau, oder die Umkreissuche von Trainieren statt Dominieren. Da finden Menschen auch Hilfe von Trainern und Trainerinnen, die genau so arbeiten, wie ich das tue, ohne den Hund jetzt noch mehr zu ängstigen oder noch mehr zu stressen oder zu aversiven Methoden letztendlich zu greifen. Weil, dass sie jetzt so entspannt alleine bleiben kann und dass das jetzt so gut funktioniert. Das liegt natürlich auch dran, weil sie sich sehr, sehr sicher fühlt. Und
Ja.
auch der ganze Hintergrundstress ist immer mit zu bedenken. Also Trennungsstress und Hintergrundstress, ich erkläre das Wort auch gleich nochmal, die hängen halt auch sehr eng zusammen. Und wenn ich jetzt einen Hund habe, der Trennungsstress zeigt, ein großer Hintergrundstress können Schmerzen, Gesundheitsprobleme sein, das ist ja klar, das haben wir ja besprochen. Und dann kommen aber noch weitere Stressoren hinzu. Wie sind meine Spaziergänge gestaltet? Sind die für den Hund angenehm, entspannt oder überfordern die meinen Hund? Kann mein Hund seine Bedürfnisse ausleben? Oder ist er eigentlich unter Dauerstress, weil seine Grundbedürfnisse nicht erfüllt werden durch den Menschen? Und dann kommt halt auch dazu, dass wenn man jetzt draußen mit dem Hund trainiert, wir hatten ja auch tatsächlich dieses übersteigerte Jagdverhalten und diese übersteigerten Reaktionen bei Hundesichtungen. Auch da zu sagen, ich setze meinen Hund nicht unter Druck. Ich arbeite nicht mit Methoden, die den Hund erschrecken, ängstigen, unter Druck setzen, in irgendwelche Situationen
Ja.
reinzwingen. Weil das einfach den Stress immer weiter erhöht, sodass der Hund erst recht nicht mehr alleine bleiben kann. Ne? Also das ist halt, Trennungsstress ist halt tatsächlich ein Thema im Hundetraining, wo ganz, ganz viele Fäden zusammenlaufen, die den gesamten Umgang mit dem Hund angehen.
Kann mir halt vorstellen, dass viele sagen, naja, aber ich kann halt nicht in eine Glaskugel ziehen, ja, wo ich keine Umwelteinflüsse mehr habe. Ne? Und das ist eben auch, denke ich, der Punkt, wo dann eben auch der gute professionelle Trainer ins Spiel kommt, weil der kann euch einen Blick von außen anbieten und auch die Stellschrauben, wie du sie vorhin genannt hast, in der richtigen Reihenfolge anordnen. Weil, wie gesagt, wir können nicht alles gleichzeitig machen. Und wenn man da mittendrin steckt als Betroffener, dann sieht man meistens gar nicht mehr, welche Stellschraube muss ich jetzt zuerst drehen. Und deswegen ist es, glaube ich, kann man auch ganz viel Zeit sparen, Nerven und vielleicht auch Geld und ganz viel Leid für den Hund vermindern, wenn man einfach von Anfang an sagt, okay, ich mache jetzt hier nicht versuchskaninchenmäßig alles, was ich so im Internet lesen kann, was verständlich ist, weil wenn man ja verzweifelt ist und das eigene Leben so die Kontrolle einem da entgleitet, dass man dann alles versucht, das ist verständlich. Aber ich wollte nur sagen, eine professionelle Hilfe, sich an die Hand zu holen, ist, glaube ich, was, was da auch ganz viel, an ganz vielen Stellen hilft.
Auf jeden Fall. Und da auch genau hinzugucken, ist das eine Person, die sich wirklich mit dem Thema auskennt? Weil wir alle haben unsere Schwerpunkte, wir Trainerinnen, und manche haben sich jetzt auf Jagdersatztraining spezialisiert, andere haben sich zum Beispiel auf so Sachen wie Trickdog spezialisiert, andere wiederum haben sich halt, ich zum Beispiel habe mich auch schon mit meiner vorherigen Hündin sehr auf Geräusch anspezialisiert. Genau, das Training muss ja auch noch parallel laufen, auch nochmal ein eigener Ablauf, ein eigener Trainingsplan, um an ihrer schweren Geräuschangst zu arbeiten. Und bin jetzt auch auf Trennungsstress spezialisiert, überhaupt auf aufgeregte Hunde, auf alle Hunde, die halt eben diese übersteigerte Aufregung zeigen. Und da kann ich jeder Person, die jetzt auf der Suche nach einer Trainerin ist, nur raten, unterhaltet euch mit den Leuten, guckt euch das Angebot ganz genau an, ruft an, fragt nach, wählt euch die Person aus, die genau zu euch und eurem Hund passt und wo ihr auch das Gefühl habt, okay, die hat den Background, dass wir das hinbekommen. Und wenn mich jetzt jemand nach Agility fragt, ich weiß prinzipiell, wie das geht. So, aber ich habe ja eine sehr gute Kollegin in der Nähe, und wer jetzt das Bedürfnis hat, Agility mit seinem Hund zu machen, die Person empfehle ich gerne weiter an die liebe Kollegin, die Agility Obedience solche Sachen ganz toll macht. Es gehört einfach nicht zu meinen Schwerpunkten. Und auch da ist wichtig, sich dann wirklich eine Trainerin zu suchen, egal was ihr trainieren wollt mit eurem Hund, die dann da auch nachweislich Ahnung davon hat. Und auch gerade was Angst- und Aggressionsverhalten angeht, ist das auch sehr, sehr wichtig. Weil da kann man so viel falsch machen, und da wäre es schon wichtig, da auch eine Trainerin im Hintergrund zu haben, die halt auch wirklich sich auskennt und sich auch mit dem Thema richtig befasst hat.
Ja, es gibt halt auch viel Sicherheit, ne? Also auch dem Menschen und dem Hund gibt das Sicherheit, und man ist dann direkt auf dem richtigen Weg. Aber wie du sagst, die Chemie muss stimmen. Man sollte sich da wirklich auch Zeit lassen, vielleicht den richtigen zu finden und sich da beraten zu lassen. Ja.
Ja, und das ist halt insgesamt so, dass ihr, also die jetzt hier zuhören und vielleicht in einer ähnlichen Situation sind, guckt, ob ihr Fortschritte mit euren Hunden macht. Guckt, ob es wirklich funktioniert, ob die Trainingsanleitungen passend sind. Ihr müsst jetzt auch keine komplizierten Excel-Tabellen ausführen, wo ihr ein dezidiertes Verhaltensprotokoll führt. Was ich immer sehr empfehlen kann, ist einfach einen Kalender zu nehmen, also für den Anfang, wenn man anfängt zu trainieren, und für jeden Tag eine Schulnote in den Kalender reinzuschreiben. Wie war es denn heute in meinem Hund? Und dann sind am Anfang vielleicht ganz viel Fünfen und Vieren dabei. Aber es sollte dann so im Laufe des Trainings auch öfter mal eine 3 oder eine 2 dabei sein. Vielleicht schreibt der Hund am nächsten Tag wieder eine 4 oder ihr selber schreibt die oder ihr als Team schreibt die 4 oder nochmal eine 5. Aber unter dem Strich sollten die Schulnoten besser werden. Und Training verläuft ja leider nie so, dass es jetzt so ein exponentielles Wachstum gibt oder so, dass man anfängt zu trainieren und dann geht es immer ganz steil bergauf. Training verläuft in Wellen, in Kurven, und dann kommen halt nochmal Rückschritte. Und dann geht es vielleicht in Stufen weiter. Aber mit der richtigen Hilfe an eurer Seite und dem richtigen Trainingsplan sollte dann letztendlich unter dem Strich das Verhalten immer, immer besser werden. Und wenn es das nicht wird, dann bedarf es halt nochmal Anpassungen im Plan. Und es gibt ja auch nicht die eine Vorgehensweise für jedes Hund-Mensch-Team. Es ist ja immer eine individuelle Konstellation. Und das ist auch wichtig, dass die Person, mit der ihr trainieren wollt, das auch im Blick hat und die euch nicht, dass die euch nicht irgendwelche Methoden oder so anbietet und sagt, ja, ich trainiere nach der Methode so und so und so ein fertiges Konzept über euch und euren Hund stülpen wird. Weil gerade bei solchen Geschichten, die Trennungsstress, wird das nicht funktionieren. Da hat das Tempo bestimmt wirklich der Hund. Das kann man so unterm Strich zusammenfassen. Genau.
Also was mir wirklich sehr gefallen hat, auch gerade der Anfang, dass ihr so viele Herausforderungen zu meistern hattet, aber du so eine tolle Liebeserklärung eigentlich schon am Anfang für deinen Hund hier ausgesprochen hast. Weil es ist ja wirklich so, wenn es einem nicht gut geht mit dem Hund, dann rutscht man schnell so in die Richtung, dass man auch mit seinem Hund ganz viele negative Gefühle verbindet. Und bei dir kann man so richtig hören, wie sehr du sie liebst und wie euer Leben jetzt, wie toll das jetzt ist. Vielleicht möchtest du da noch mal kurz zum Schluss drüber reden, damit auch noch mal so am Ende ja dieser mutmachende Aspekt steht, ne?
Das ist das eigentliche Kernthema. Das, was du gerade angesprochen hast, ist das eigentliche Kernthema. Und zwar die Liebe zu diesem Hund oder die Liebe zum eigenen Hund. Mhm. Und Ute Blaschke-Berthold hatte auch mal gesagt, dass ich kann das nicht mehr ganz genau wiedergeben in ihren Worten, aber dass nur ein Hund dort Fortschritte machen wird im Training, wo er sich auch wohlfühlt und aufgehoben fühlt. Ich würde es jetzt übersetzen auch mit geliebt fühlt. Nun ist es so, wir lieben alle unsere Hunde, aber wenn ein Hund den Menschen so stark einschränkt durch Trennungsstress, ist es manchmal schwierig, diese Liebe so zu behalten oder auch zu spüren.
Ja.
Und der Hund spürt es ja dann auch. Und das sind nochmal Dynamiken, die liegen fern von jedem Trainingsplan, fern von jeder Gesundheitsuntersuchung. Und das ist eigentlich auch das Kernthema im Training. Das ist eigentlich auch das Kernthema in jedem Training, zu gucken, wie können wir hier eine Ebene finden, wo ich mit meinem Hund und mein Hund mit mir, wo wir beste Freundinnen und Freunde werden und wo wir wirklich dieses Gefühl der inneren Verbundenheit spüren können. Und da muss ich nochmal sagen, dass es das klingt so ein bisschen komisch, aber ich habe ganz am Anfang, wo ich gemerkt habe, okay, der Hund, der fährt enorm an meinen Nerven, er schränkt mich wahnsinnig ein, ich kann mein eigenes Leben überhaupt nicht mehr leben. Also mir ging es wirklich richtig schlecht. Mhm. Mir ging es auch lange Zeit sehr, sehr schlecht. Eben weil ich nicht mehr einfach Freunde besuchen fahren konnte. Und weil auch viele Freunde es nicht verstanden haben, dass ich diesen Hund überhaupt behalten habe. Und auch Beziehungen abgebrochen sind. Und da habe ich damals einen Spruch gelesen, da stand, im Zweifel entscheide dich für Mitgefühl. Und das ist auch was, was ich allen mit auf den Weg geben möchte. Wenn ihr einen Hund habt, der herausforderndes Verhalten zeigt, egal in welcher Form, der schreit, wenn wild vorbeikommt, der schreiend in der Leine hängt, wenn Hunde vorbeikommen, der keine Sekunde alleine bleiben kann, der euch das Auto zusammenbellt, im Zweifel entscheidet euch für ein Gefühl. Der Hund macht es nicht, um euch zu ärgern. Und ich glaube, dass auch über diese Verbindung zu sagen, okay, ich sehe, dir geht es schlecht, ich empfinde Mitgefühl für dich und ich versuche wieder auf diese Ebene zu kommen, dass wir beide ein Team werden und dass ich diese Liebe zu dem Hund, die ich ja eigentlich verspüre, sonst wäre der Hund nicht bei mir eingezogen, dass ich der eine Chance gebe, dass ich der auch immer wieder eine Tür aufmache und ich denke, das geht nur darüber, sich immer wieder für Mitgefühl zu entscheiden. Und wenn das nicht möglich ist, wenn ihr merkt, ihr habt einen herausfordernden Hund, dessen Bedürfnisse nicht so mit euren Lebensbedingungen zusammenpassen, und ihr findet dieses Mitgefühl nicht mehr, dann auch zu sagen, okay, vielleicht ist es nicht die richtige Kombination mit dem Hund und mir. Und da auch ehrlich zu sich zu sein. Und es ist nichts Verwerfliches daran, dann zu sagen, nein, ich möchte für diesen Hund Lebensbedingungen finden, wo dieser Hund auch glücklich werden kann. Es geht ja auch darum, der Hund ist ja komplett von uns abhängig und auch von unseren Entscheidungen abhängig. Und wenn ihr merkt, ihr fühlt euch nicht wohl, ihr findet diese Verbindung nicht wieder mit eurem Hund, dann lasst euch nochmal beraten, welche Möglichkeiten es da gibt, um entweder wieder zurückzukommen in dieses Mitgefühl oder um zu sagen, okay, vielleicht gibt es Menschen, die halt Lebensbedingungen haben, wo der Hund sich total wohlfühlen kann und wo er dann auch wirklich so geliebt wird, wie er es verdient hat. Ich persönlich hatte jetzt das große Glück, die Liebe zu meinem Hund zu finden und zurzeit ist es wirklich so, dass ich eigentlich jede Sekunde mit ihr verbringen kann, möchte, also sie liegt jetzt hier neben mir total entspannt und schläft, obwohl ich sehr aufgeregt war heute vor dem Podcast, weil es ja doch was Aufregendes ist, jetzt diesen Podcast zu machen. Und sie ist tiefenentspannt. Wir werden gleich noch einen wunderschönen Spaziergang machen. Und auch da ist sie tiefenentspannt. Sie kann jetzt teilweise auch freilaufen, trotz des Jagdverhaltens mit anderen Hunden. Das funktioniert alles super. Also es haben sich praktisch alle Verhaltensweisen, die anfangs so herausfordernd waren, schrittweise nach und nach in eine Richtung entwickelt, die, mit der ich super gut leben kann. Und insofern ist es auch was, dranbleiben, Ausdauer zeigen, weitermachen, auch mal kämpfen für den Hund und fest dran glauben, dass es wird. Und wenn der Hund dann wirklich herausfordernd ist, dann zu sagen, okay, er kann nicht anders. Er schafft es nicht anders.
Also der Spruch, im Zweifel entscheide dich für Mitgefühl, ich glaube, den pinne ich mir irgendwo an, weil den finde ich wirklich super inspirierend und eigentlich so auf so viele Dinge anwendbar. Mhm. Ne? Dann erstmal einen Schritt zurück zu machen und zu sagen, okay, ich entscheide mich jetzt für Mitgefühl und das bedeutet, dass ich jetzt nicht sauer sein brauche, dass ich jetzt nicht wütend sein brauche, egal ob auf meinen Hund oder auf mich selber, sondern dass es jetzt erstmal so ist und nach und nach werden wir dann mit verschiedenen neuen Dingen, die wir lernen können und mit der richtigen Hilfe unseren Weg daraus finden zusammen, weil wir den Weg nämlich gemeinsam gehen und niemand alleine ist.
Genau, das ist auch ganz entscheidend. Sucht euch Hilfe, sucht euch Unterstützung. Guckt, dass ihr irgendwie in Kontakt kommt mit Menschen, die euch da auch nochmal auffangen können. Achtet auf eure eigenen Ressourcen. Das ist im Hundetraining auch so wichtig, gerade wenn man einen Hund hat, der sehr viele Herausforderungen mitbringt. Guckt, was tut euch selber gut, auch ganz unabhängig von diesem Hund, so dass ihr dann auch wieder die Kraft habt, mit dem Hund vor die Tür zu gehen, der jeden Hund anschreit oder was auch immer er dann tut. Und dass ihr dann auch die Ressourcen noch habt, um eben euer Mitgefühlsspeicher da noch auffüllen zu können in dem Moment und nicht zu sagen, nee, ich selber habe schon gar keine Energie mehr und dann wird es auch nicht mehr quasi dem Hund diese Energie zur Verfügung zu stellen, die er da so dringend braucht, dass ihr Rückhalt seid, dass ihr den Hund unterstützt in solchen Situationen. Dass ihr auch versteht, was da los ist, Körpersprache, genau, das ist auch so wichtig, einfach zu sehen, was möchte mir der Hund eigentlich gerade mitteilen. So, und letztendlich dreht sich auch alles um diesen Social Support, das ist ja ein wichtiger Begriff jetzt im Training, wenn Hunde Ängste haben und ich möchte auch diesen Begriff des Social Supports, der sozialen Unterstützung ausweiten auf alle Bereiche des Hundetrainings, nicht nur auf Bereiche, wo der Hund Angstverhalten zeigt. Auch wenn mein Hund Aggressionsverhalten zeigt, braucht er letztendlich meine soziale Unterstützung, weil es ist ein Ausdruck von Überforderung, aggressiv reagieren zu müssen in bestimmten Situationen. Auch wenn mein Hund, keine Ahnung, Jagdverhalten zeigt, er braucht mich als Unterstützung, dass wir im Team den Frust vom Hund rausnehmen, dass er das Reh eben nicht mehr kriegt, weil er an der 10-Meter-Leine hängt. So, ne? Und letztendlich geht es da immer darum, auf diese Ebene zu kommen, jetzt fern aller Trainingstechniken, immer nur diese Ebene, wie kann ich mit meinem Hund ein gutes Team bilden, wo wir Verständnis füreinander haben und wo ich meinen Hund unterstütze, dieses Leben mitzuleben, was für die Hunde ja auch wirklich anstrengend sein kann, in unserer Menschenwelt alles so mitmachen zu müssen. Absolut. Das war früher ja gar nicht so. Ich meine, mein erster Hund in den 70er Jahren habe ich mit einem Pudelmischling bekommen als Kind. Und ja, der hat bei uns zu Hause auf der Hofeinfahrt rumgelegt. Wenn der spazieren gehen wollte, ist er einmal durchs Dorf gelaufen. Und man stand da wieder vor der Tür, hat Wuff gesagt, dann haben wir ihn ins Haus gelassen. Zwischendurch hat er die Nachbarshunde besucht, irgendwo am Bauernhof nebenan, weil da die Hündinnen häufig waren. Der war mit bei den Pferden, der war mit im Wald, der musste aber dieses anstrengende Leben nicht mitgehen, was viele Hunde heutzutage müssen, weil unser Leben sich auch komplett verändert hat. Und die Hunde müssen dann auch gefahren können, müssen alleine bleiben können und sollen sich halt mit jedem verstehen, egal ob mit anderen Hunden oder anderen Tieren. Und da guckt auch nochmal genau drauf, welche Leistung euer Hund eigentlich immer verbringt, jeden Tag, indem er das schafft, irgendwie diesen Anforderungen gerecht zu werden, dass das nicht selbstverständlich ist für unsere Hunde.
Ja, vielleicht auch nicht den Blick immer nur auf die Probleme zu haben, auch wenn natürlich bei Trennungsstress das Problem sehr im Vordergrund steht, aber eben auch drauf zu gucken, was leistet mein Hund eigentlich den ganzen Tag und wie toll macht er das, ne? Und ich glaube, das ist auch nochmal, weil du vorhin gesagt hast, im Zweifel entscheide dich für das Mitgefühl und diesen positiven, ja, diese positive Energie, wenn man mit dem Hund zusammen ist, nochmal zu stärken. Das funktioniert auch ganz toll, indem man sich mal anguckt, was kann mein Hund eigentlich total gut und das dann eben auch praktiziert. Ne? Und dem Hund diese, ja, die Bedürfnisse des Hundes aufgreift und sagt, komm, das machen wir jetzt zusammen, weil dann verbindet man auch die Zeit mit dem Hund nicht immer nur mit, wir arbeiten jetzt am Problem, sondern auch, ja, wir machen jetzt einfach was richtig Schönes, was wir beide gut können und was der Hund gut kann und was uns gut tut.
Genau, da schließt sich der Kreis. Das ist der Grund, warum ich anfangs nur diese kleinen Inselspaziergänge hier gemacht habe, um eben zu sehen, was der Hund gut kann. Mehr konnte sie nicht. Sie hatte Angst vor Autos, die vorbeigefahren sind. Sie hatte Angst vor Geräuschen. Und dann aber auf ein reizarmes Gelände zu fahren und da eben auch zu gucken, was macht ihr eigentlich Spaß. Und sie arbeitet gern, sie liebt so Sachen wie Tagetraining, sie liebt so Sachen, dass sie zu Grundsachen lernt, wie ein Stoppsignal. Sie arbeitet sehr, sehr gern mit den Menschen zusammen. Das ist auch einer der Gründe, warum ich sie anfangs so toll fand, weil ich dachte, wow, die hat Spaß an Training, die lernt gerne. Und sowas haben wir dann da auch reizarm gemacht, um überhaupt noch irgendeine Ressource aufzumachen in diesem ganzen Feld von herausfordernden Verhaltensweisen. Da habe ich mich immer sehr drauf konzentriert und habe auch immer versucht, mich sehr darauf zu konzentrieren, bis es dahin kam. Und letztendlich ist es jetzt halt sehr, sehr angenehm, eben weil wir auch schon schön vorgearbeitet haben, weil jetzt kann ich ja in all diese Situationen gehen, wo viele Geräusche sind, wo wild ist, wo andere Hunde sind. Ich kann sie mit ins Training nehmen. Sie ist trainingsgleich und ich kann mit ihr durch den Wald gehen mit einer Kundin, die einen Hund hat, der zu aufgeregt ist, wenn andere Hunde anwesend sind. Und ich kann Nina mitnehmen, wir gehen mit durch den Wald an einer kurzen Leine, rundherum Wildgerüche, der andere Hund ist da und sie ist eine ganz tolle Trainingspartnerin, die einfach an meiner Seite läuft und sich auch gar nicht interessiert für den anderen Hund. Also eigentlich, sie ist eigentlich der Hund, den ich anfangs in ihr gesehen habe. Und aber das erreicht man nicht, indem man einfach mal ausprobiert, in den Wald zu gehen, sondern das sind ganz, ganz viele kleine Zwischenschritte, die letztendlich dazu führen, dann an diesem Ziel ankommen zu können. Und wie gesagt, bei uns hat es jetzt 3,5 Jahre gedauert, bis wir da waren. Und das ist nicht zu unterschätzen. Und ich habe sehr viel Zeit investiert. Aber letztendlich, es lohnt sich absolut.
Ich glaube, das ist ein wahnsinnig tolles Schlusswort. Es lohnt sich absolut.
Dranbleiben, genau.
Ja. Ja, liebe Rike, ich freue mich wirklich so doll, dass du das hier mit uns geteilt hast, weil ich wirklich glaube, dass das ein großer Leidensdruck ist, wenn man so einen Hund hat und man auch so verzweifelt ist, gerade wenn es so viele Faktoren gibt, die jetzt eine Rolle spielen. Und ich glaube, dass eure Geschichte da jetzt ganz viel dazu beigetragen hat, dass Menschen, die vielleicht jetzt zuhören, nochmal eine neue Idee bekommen oder einfach sich auch sagen, okay, ich mache mir jetzt einen Plan und ich bin nicht alleine und ich hole mir jemanden, der mir dabei hilft. Und das ist so, so viel wert. Und deswegen vielen, vielen Dank, dass du hier heute dabei warst.
Ich danke dir sehr für die Einladung und ich fand es sehr, sehr angenehm, mit dir hier jetzt zu sprechen. Und ich hoffe, dass dieser Podcast und auch überhaupt alle deine Podcasts viele, viele Menschen erreichen werden, weil allein das Konzept ist toll, dass auch Trainerinnen darüber erzählen, was war herausfordernd mit meinem Hund und anderen Leuten auch Einblicke in das Training geben können. Und ich danke dir sehr für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier teilnehmen kann.
So ihr Lieben, das war's von der heutigen Folge mit Lina und Rike oder Rike und Lina und ja, der Folge zum Thema Trennungsstress. Ich fand die Folge wahnsinnig bereichernd, gerade im Bereich, ja, wie schaffe ich es eigentlich, meinen Hund durch so schwierige Zeiten, wo er mich auch persönlich in meinem Leben so stark einschränkt, hindurch zu lieben und nicht aufzugeben. Ich finde, da ist die Geschichte von Rike und Lina wirklich eine ganz, ganz tolle Bereicherung und ich bin Rike sehr, sehr dankbar, dass sie das mit uns allen hier heute geteilt hat. Ich hoffe, dass ihr euch die Folge gefallen hat, dass ihr etwas für euch mitnehmen konntet, dass ihr vielleicht, wenn ihr einen Hund mit Trennungsstress habt, hier ein paar Ansätze finden konntet oder ein paar neue Ideen, wie ihr weiter vorgehen könnt, wie ihr schneller zum Ziel kommt, nämlich dass euer Hund entspannt alleine bleiben kann. Und ja, ich würde mich super dolle freuen, wenn ihr die Folge mit Menschen, von denen ihr glaubt, dass sie ihnen helfen könnte oder dass sie ihnen Mut machen könnte, wenn ihr diese mit diesen teilen würdet. Und ja, dann sage ich Tschüss für heute und bis zum nächsten Mal.